Vielen Dank, Helgu, für diese super freundliche Begrüßung. Aber ganz ehrlich, nichts anderes erwarte ich vom Gospelhaus. Es ist nicht das erste Mal, dass ich heute hier bin, aber es ist das erste Mal, dass ich in so einem ganz regulären Gottesdienst von euch dabei bin. Und an dieser Stelle möchte ich einfach sagen, hey, vielen, vielen Dank an Markus und Nicole, dass ihr mir das zutraut, dass ihr sogar an einem Sonntag, wo ihr selber nicht da seid, mir diese Bühne gebt. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für alles, was ihr in das United-Netzwerk investiert. Das ist so genial. Und das hilft uns als Passion Church und mir als Pastorin so unglaublich viel, dass ihr uns da unterstützt, dass ihr an Weisheit und Liebe weitergebt, was ihr selber auch empfangen habt. Das ist so cool. Und hey, ihr habt ein absolut geniales Team hier vor Ort. Ich hoffe und ich weiß, dass ihr das wisst und dass ihr ganz entspannt seid, jetzt wo ihr auch nicht da seid. Aber vielen Dank auch an das ganze Gospelhaus-Team. Hey, ihr seid absolut genial und ihr seid ein Zeugnis für eure Pastoren. Sie können absolut stolz auf euch sein. Vielen, vielen Dank. Für diejenigen von euch, die mich noch nicht kennen, die mich vielleicht auch noch nie haben sprechen hören oder auf der United Conference nicht dabei waren, mein Name ist Saskia und seit ziemlich genau 2 Jahren darf ich die Pastorin der Passion Church in Ohlsbach sein. Und als Sprecher würde ich jetzt an dieser Stelle ein Bild von meiner wunderschönen Familie zeigen. Das Problem ist, ich bin Single und deshalb ist dieser Teil von einer Begrüßung und Vorstellung immer echt schwierig, weil ich habe kein Bild von einer wunderschönen Familie, die ich euch zeigen kann. Und meine Nichte, meine erste Nichte, die vor 3 Wochen geboren wurde, darf ich noch nicht zeigen, okay? Aber sie ist wunderschön, okay. Genau, dafür kann ich euch aber sagen, seit 2 Jahren bin ich Pastorin in der Passion Church in Ohlsbach und dort habe ich auch ein absolut geniales Team, was, ich musste vorhin so schmunzeln, unser Gottesdienst beginnt schon um 10 Uhr, das heißt, heute war ein sehr, sehr ungewöhnlicher Sonntag für mich, ich war nicht 2 Stunden vor Gottesdienstbeginn da. Der Gottesdienst hat 1 Stunde später angefangen, ich bin heute Morgen aufgestanden und wusste gar nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Aber auch da habe ich ein absolut geniales Team, das für mich die Stellung hält und die es mir ermöglichen, heute hier zu sein. Von daher vielen Dank auch an euch. Und wie ihr vielleicht an meinem fehlenden Dialekt hört, komme ich auch nicht hier aus der Gegend ursprünglich, sondern ich komme aus der Nähe von Hannover. Jetzt hier ein wichtiger kultureller Fakt für euch, okay? Ihr würdet sagen, ich bin Norddeutsche. Sag das niemals gegenüber einem Hamburger oder Leuten, die aus Mecklenburg-Vorpommern oder von der Ostsee kommen oder wie auch immer. Die sagen nämlich, ich bin schon fast Süddeutsche. Okay? Das heißt, Dankeschön. Das heißt, in der Wahrheit komme ich aus diesem Mittelteil von Deutschland, der sich nicht entscheiden kann, ob er Nord- oder Süddeutschland ist. Aber das ist der Hintergrund, warum ihr keinen Dialekt von mir hören werdet. Und ich wohne jetzt seit ungefähr, lass mich kurz rechnen, seit 11 Jahren hier im Ortenaukreis in Offenburg und würde auch nicht wieder weg wollen, okay? Das heißt, Süddeutschland gewinnt bei mir. Es tut mir leid für alle Norddeutschen, die jetzt gerade hier stehen. Und ich habe mich lange auch getragen mit der Idee oder mit der Frage, worüber soll ich heute Morgen sprechen? Was ist das Thema? Hab den Heiligen Geist gefragt, was ist ein Thema, was du mir aufs Herz legst? Und falls du mitschreibst, der Titel der Predigt heute ist tragfähiger Glaube. Okay? Tragfähiger Glaube. Und ich habe euch einen Vers mitgebracht aus Hebräer 6, der das, glaube ich, ganz gut beschreibt. Hebräer ist ein Buch in der Bibel, ganz kurz zum Hintergrund, es ist ein Buch in der Bibel, was ganz, ganz viel Bildsprache und Konzepte verwendet, die wir im Alten Testament finden. Also wenn du Hebräer liest, und ich ermutige dich, es zu lesen, weil es ein absolut geniales Buch ist, aber wenn du Hebräer liest, dann empfehle ich dir, parallel im Alten Testament zu lesen, vor allem die ersten Bücher Mose. Weil der Hebräerbrief ganz, ganz viel von dem Opfersystem der Juden, das sie verwendet haben, erklärt und erklärt, warum das, was Gott den Juden aufgetragen hat, dieses System, was sie hatten, warum es ein Bild für Jesus ist. Okay? Also Hebräer, den Hebräerbrief könnte man überschreiben mit der Überschrift, nur Jesus ist besser. Okay? Und in Hebräer 6 steht Folgendes. Diese Hoffnung und der Autor spricht von der Hoffnung, die wir durch Jesus haben. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Okay? Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist ein fester Anker. Und der Autor spricht von der Hoffnung, die wir durch Jesus haben. Er spricht vom Glauben. Von einem Glauben, der tragfähig ist, von einem Glauben, der etwas aushält, von einem Glauben, der auf einem sicheren Fundament steht. Okay? Kurze Frage. Steht irgendwo hinter mir ein Stuhl auf der Bühne? So ein grauer mit so einer schwarzen? Okay. Könnt ihr mich mal dahin lenken, wo der Stuhl ist? Muss ich rückwärts, links, rechts, wo muss ich hingehen? Rückwärts? Okay. Nicht nur Chantal, die weiß, wo der Stuhl, aber ihr wisst auch, wo der Stuhl steht, oder? Wo steht er? Also rückwärts? Rückwärts, okay, noch weiter. Nach rechts, okay, okay. Noch weiter, jetzt, okay. Na, jetzt zurück. Nach links, okay. Ah, okay. Bin ich angekommen? Stehe ich vor dem Stuhl? Hier ist das Ding. Glaube ist so wie das jetzt gerade. Ich glaube euch, dass hinter mir ein Stuhl steht. Okay? Das glaube ich wirklich. Aber tragfähig wird der Glaube erst dann, wenn ich es nicht nur hier oben weiß, sondern wenn ich euch so weit vertraue, dass ich mich auch auf diesen Stuhl draufsetze. Und hier ist das Ding. Ich begegne vielen Menschen und vielen Christen. Und immer wieder stelle ich fest, dass bei Menschen dieser letzte Schritt fehlt. Wir glauben, dass dieser Stuhl hinter uns steht. Wir glauben auch den Menschen, die uns gesagt haben, dass dieser Stuhl hinter uns steht. Aber irgendwie sind wir der Meinung, es ist sicherer, wenn ich stehen bleibe. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, stehen ist okay, stehen funktioniert, aber das wird nach einer Zeit echt anstrengend. Und wenn du einen bequemen Stuhl hinter dir hast, warum würdest du dich nicht hinsetzen? Und warum ich euch das sage, als Begrüßung sozusagen in diese Predigt, ist, weil ich wurde mal gefragt von jemandem aus meiner Gemeinde, ich wurde mal gefragt, also wenn ich Feedback zu meinen Predigten bekomme, was ist für mich positives Feedback? Und dann habe ich zu der Person gesagt, weißt du, mir ist, also nicht egal, mich freut es natürlich, wenn Leute mir positives Feedback geben, aber was mich umso mehr freut und was das Herz eines jeden Pastors ist, das kann ich euch garantieren, ist, dass die Menschen, die mir zuhören, das tun, wovon ich spreche. Okay? Nicht nur hören, sondern tun. Und das ist für mich das beste Feedback, wenn ich von Leuten sehe in ihrem Leben, sie haben nicht nur gehört, was ich gesagt habe, sondern sie haben es auch getan. Sie haben sich hingesetzt. Sie sind losgegangen. Sie haben das getan, worüber ich gesprochen habe und haben das erfahren, wovon ich gesprochen habe. Nämlich, dass wenn ich mein Vertrauen auf Gott setze, dass er mich tragen wird. Das ist tragfähiger Glaube. Und euer Thema dieses Jahr im Gospelhaus, euer Leitwort für dieses Jahr ist Grow, habe ich mir sagen lassen. Grow, also wachsen. Und das ist ein Thema, was auch mich dieses Jahr sehr beschäftigt. Und wenn wir in unserem Glauben wachsen wollen, dann braucht es eben genau das, dass wir nicht nur wissen, sondern dass wir auch vertrauen und uns darauf setzen. Weil hier ist der Punkt. Glaube funktioniert nur in der Praxis. Okay? Es gibt keinen theoretischen Glauben. Glaube wird nur dann real und hat nur dann auch eine Auswirkung in meinem Leben, wenn ich nicht nur höre, was gesagt wird, sondern wenn ich auch tue, was mein Glaube mir sagt. Glaube funktioniert nur in der Praxis. Ich kann nicht ein theoretisches Konstrukt bauen, eine Idee haben oder einer Philosophie folgen davon, wie Glaube sein sollte oder wie Gott sein sollte oder was auch immer, sondern erst dann, wenn ich es in die Tat umsetze, in die Realität hineinführe, in die Realität umsetze, erst dann funktioniert der Glaube. Und ich habe mir sagen lassen, das ist nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen, sondern von einem Pastor, der weit mehr Wissen hat als ich. Aber es gibt drei Aspekte für Glauben, okay? Und damit haben wir dann auch den theologischen Teil sozusagen abgeschlossen, okay? Aber ich will euch einmal, ich habe gehört, letzte Woche ging es auch schon viel um Ursprungswörter und so weiter. Ich habe euch diesmal lateinische Wörter mitgebracht, okay? Ich habe auch was dabei gelernt. Ich hatte kein Latein in der Schule, ich hatte Französisch in der Schule, habe es abgewählt und Spanisch gemacht, aber Latein nie, okay? Das erste Wort ist Notitia, okay? Es gibt drei Aspekte des Glaubens und Notitia ist der erste. Notitia bedeutet, ich weiß etwas, okay? Ich habe Kenntnis von einem Fakt. Zum Beispiel, Markus und Nicole Oppermann sind die Pastoren des Gospelhauses Baden-Baden. Das ist erstmal ein Fakt. Da gibt's Leute, die haben den zweiten Aspekt des Glaubens. Der zweite Aspekt ist Assensus. Nicht nur ich weiß, dass Markus und Nicole die Pastoren des Gospelhauses Baden sind, sondern ich stimme dem auch zu. Das ist Assensus, die Zustimmung, das Einverständnis. Aber Glaube ist erst dann vollständig, wenn auch der dritte Aspekt enthalten ist. Und der dritte Aspekt ist, ich weiß nicht nur von diesem Fakt, ich stimme ihm nicht nur zu, sondern ich setze mich mit dem ganzen Gewicht meines Vertrauens darauf, dass dieser Fakt der Wahrheit entspricht. Und wir finden diese Aspekte des Glaubens überall in der Bibel. Zum Beispiel Judas. Ist er euch bekannt? Judas, der Jünger Jesu, der ihn am Ende verraten hat und an die Römer verkauft hat. Judas hatte Notitia. Er hatte die Kenntnis davon, dass Jesus der Herr ist und dass er der Messias ist. Interessanterweise finden wir nirgendwo in der Bibel, dass Judas dem auch zugestimmt hat. Von Petrus wissen wir, dass er zu Jesus gesagt hat, du bist der Messias, der Gesandte Gottes. Von Judas erfahren wir das nicht. Er hatte also nur die Kenntnis von Jesus als Herr, aber es hatte keine Auswirkung auf sein Leben. Ich kann auch Notitia, also diese Kenntnis, und Assensus, also die Zustimmung haben, ohne wirklich zu glauben. Und ein Beispiel dafür sind die Dämonen, die Jesus begegnen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Wenn Jesus, in den Evangelien lesen wir mehrere Begebenheiten davon, dass Jesus Menschen begegnet, die von Dämonen besessen sind. Und in der Regel sprechen diese Dämonen Jesus als Herrn an. Sie sagen, du bist der Sohn Gottes. Das heißt, sie haben nicht nur Kenntnis von diesem Fakt, sondern sie stimmen auch noch zu. Aber trotzdem sind sie keine Nachfolger von Jesus. Warum? Weil ihnen der entscheidende Faktor fehlt. Sie haben kein Fiducia, kein Vertrauen, dass Jesus wirklich der Messias ist und dass das eine Auswirkung auf die Realität meines Lebens hat. Das finden wir zum Beispiel bei Petrus. Bei allen Jüngern von Jesus bis auf Judas, die so sehr darauf vertraut haben, dass Jesus der Gesalbte und der Gesandte ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass sie sogar bereit waren, bis in den Tod ihm nachzufolgen. Bis auf Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, ist keiner der Jünger an hohem Alter gestorben, sondern sie wurden alle verfolgt und sind für das Evangelium gestorben. Das ist Glaube. Das ist tragfähiger Glaube. Das ist Glaube, der nicht nur bei schönem Wetter und in entspannten Zeiten mein Leben beeinflusst, sondern der wirklich mein Sein durchdringt. Das geht nur, wenn ich mein Vertrauen auf Jesus setze. Und das ist die Voraussetzung für alles weitere Wachstum in deinem Leben. Tragfähiger Glaube. Und wenn du bis jetzt noch nicht mitgeschrieben hast oder deine Bibel noch nicht aufgeschlagen hast, ich werde jetzt eine Bibelstelle aus 2. Petrus vorlesen und interessanterweise habe ich mir vorhin sagen lassen, dass letzte Woche schon genau die gleiche Bibelstelle darüber gepredigt wurde. Von daher werde ich euch hoffentlich auf jeden Fall ein paar neue Sachen sagen. Aber das heißt, die Bibelstelle ist euch schon bekannt. Und ich möchte euch gerne ermutigen, wenn du deine Bibel dabei hast, hol sie raus. Wenn du sie nicht dabei hast, hol deine Bibel-App raus. Sorg dafür, dass dein Handy auf stumm ist und du keine Benachrichtigungen bekommst. Warum ich das sage, ist, ich habe euch mal eine meiner älteren Bibeln mitgebracht. Die habe ich jetzt schon 12 Jahre, glaube ich. Und an ganz, ganz vielen Stellen sieht die so aus. An ganz vielen Stellen sieht die so aus. Teilweise habe ich da ganze Predigtnotizen, Mitschriften aus Predigten, die ich gehört habe. Und ich glaube, es ist so wertvoll, wenn wir, hier habe ich sogar einen Zettel drin von einer Predigt, wo ich mir Notizen gemacht habe. Und ich glaube, es ist so wertvoll, wenn wir lernen, unsere Bibel nicht nur als Buch zu verwenden, das wir lesen, sondern wenn wir anfangen, drin mitzuschreiben. Okay? Und jetzt beschäftigen wir uns mit einem Bibeltext, das heißt, du kannst mitschreiben. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, diese Bibel ist wie ein Tagebuch aus der Zeit, als ich sie gelesen habe. Ich habe sie einmal komplett durchgelesen und sie ist wie ein Tagebuch aus dieser Zeit. Da stehen Gebete drin, da stehen Predigtnotizen drin, da stehen eigene Gedanken drin, da sind ganz viele Sachen markiert und so weiter. Und es ist total wertvoll, das zu machen. Okay? Also, 2. Petrus. 2. Petrus 1, Vers 3 und 4. Da steht Folgendes. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm brauchen. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Petrus, vor allem 2. Petrus, ist ein Buch oder ist ein Brief, den Petrus geschrieben hat an Nachfolger Jesu in der Gegend von Kleinasien. Vielleicht habt ihr das letzte Woche schon von Andi gehört. Aber es ist ein Buch geschrieben hinein in eine Situation, in der Petrus gesehen hat und mitbekommen hat, dass in dieser Gemeinde Irrlehren verbreitet wurden. Dass das Evangelium nicht mehr so, wie es ursprünglich ist und von Jesus gelehrt wurde, weitergegeben wurde. Und er hat da hineingesprochen und er beginnt seinen Brief direkt und sagt, hier ist das Fundament für euren Glauben. Okay? Hier ist das Fundament, auf das ihr euch stellen könnt. Und das Fundament ist, du hast bereits alles, was du brauchst. Glaubst du das? Und glaubst du das nicht nur mit deinem Kopf, weil dir das dein Pastor schon so oft gesagt hat? Oder, und stimmst dem vielleicht sogar zu? Sondern glaubst du das mit dem ganzen Gewicht deines Lebens? Weil hier ist das, was mir oft begegnet. Menschen, die solche Bibelverse lesen und sagen, ja, ich weiß das, Saskia, du hast mir das schon oft genug gesagt und meine Gemeinde wird euch bestätigen können, ich reite auf diesem Fakt immer wieder rum, weil mir wichtig ist, dass wir das verstehen. Die sogar, wenn ich das sage, im Gottesdienst sitzen und sagen, ja, Amen, Halleluja, Jesus, du bist der Beste, du hast mir alles gegeben. Aber wenn ich ihr Leben anschauen würde, es immer wieder Situationen gibt, wo ich sage, aber wo ist dein Vertrauen darauf? Ich habe euch ein Bild mitgebracht vor, das ist jetzt auch schon einige Jahre her. das war noch zu meiner Studienzeit, da war ich mit einer Freundin im Lake District in England unterwegs. Übrigens, wenn ihr mal einen nicht so warmen Sommer mit super schnuckligen Städten und schönen Wanderwegen und so haben wollt, ich empfehle den Lake District in England, okay? Und wir hatten uns vorgenommen, wir hatten 4 Tage Zeit, wir hatten uns vorgenommen, wir wandern zu den 3 höchsten Gipfeln im Lake District, okay? Kleiner Spoiler, wir haben es nicht geschafft, weil an dem Tag, an dem wir den 3. Gipfel besteigen wollten, es eine Wetterwarnung gab und wir im Radio gehört haben, dass Wanderer mit dem Helikopter gerettet werden mussten von diesem Berg. Und dann haben wir uns entschieden, 2 sind auch genug. Aber jedenfalls, du kannst schon mal das erste Bild zeigen, jedenfalls waren wir unterwegs. Und das war am Gipfel des 1. Berges, okay? 1. Tag, 4 Stunden Wanderung da hoch. Wir waren gut gelaunt, das ist Rahel, sie hat das gleiche FSJ gemacht wie ich und darüber haben wir uns kennengelernt. Und wir sind richtig gut drauf. Und wie ihr seht, ich habe einen Rucksack auf, eine Karte drin, die ich zu 70% lesen kann. Ich habe mein Zelt dabei, ich habe eine Matte dabei und den Schlafsack im Rucksack. Wir hatten alles auf dem Rücken, was wir brauchten. Und ich kann euch sagen, das ist richtig schwer, wenn man damit einen Berg hochwandern will. Und zwar einen steilen Berg. Am nächsten Tag wollten wir den 2. Berg besteigen. Und du kannst mal das Foto zeigen. Ihr seht es jetzt in diesem Bild nicht, aber der 2. Berg war in der Nähe von dem Campingplatz, wo wir übernachtet haben. Also haben wir unsere ganzen Sachen und das Zelt dort stehen gelassen, haben einen kleinen Rucksack gepackt und haben ihn mitgenommen. Den seht ihr auf meinem Rücken, der sieht so groß aus, weil der Regenschutz da drüber ist. Und ungefähr alle halbe Stunde, alle Stunde, alle paar Höhenmeter haben wir uns abgewechselt, diesen Rucksack zu tragen. Und wenn du schon mal einen Berg hochgestiegen bist, dann weißt du, es gibt keinen besseren Moment als den Moment, wo du einen Rucksack abgeben kannst und ihn jemand anders trägt und auf einmal fühlst du dich, als würdest du diesen Berg hochfliegen, nicht gehen. Schon mal erlebt? Gibt es hier ein paar Wanderer oder seid ihr, oder habe ich euch jetzt allen den Spaß daran verdorben und ihr sagt, ich wäre ja vielleicht gewandern gegangen, aber nach dem, was du erzählt hast, nicht mehr. Ich kann es empfehlen, die Aussicht ist es wert. Was will ich euch mit dieser Geschichte erzählen oder erklären? Wenn wir solche Verse, solche Versprechen Gottes hören, wie du hast schon alles, was du brauchst, um ein Leben zu seiner Ehre zu leben. Und wir das wissen, wir das vielleicht auch anerkennen, aber nicht komplett darauf vertrauen, dann ist es wie wenn du einen Berg mit einem schweren Rucksack hochläufst und neben dir läuft jemand in besserer Kondition und mit längeren Beinen und mit stärkeren Muskeln und konstant bietet er dir an, ich könnte auch diesen Rucksack tragen und du sagst immer, nein, nein, es ist schon in Ordnung, ich krieg das hin. Wenn wir nicht mit unserem ganzen Gewicht darauf vertrauen, dass Gott wirklich alles gegeben hat, was wir brauchen, um ein Leben zu seiner Ehre zu leben, dann werden wir uns abmühen mit allem, was danach kommt. Tragfähiger Glaube ist das Fundament für alles Wachstum, über das Petrus in den Folgeversen spricht. Wir brauchen einen tragfähigen Glauben, ein Fundament von Vertrauen, dass, wie wir es vorhin im Worship gesungen haben, wir uns an Gott festhalten können, dass wir in dieses Vertrauen, in diesen Glauben uns reinhängen können wie in einen Klettergurt und wir wissen, wir werden nicht fallen, weil Gott uns alles gegeben hat. Das ist also das Fundament. Das ist das, was wir brauchen. Und dann geht Petrus über und in 3 Versen sagt er uns, wohin soll denn jetzt unser Wachstum gehen? Wenn jetzt das Fundament des Glaubens gelegt ist, wir haben geklärt, du hast alles, was du brauchst. Du hast sogar Anteil an der göttlichen Natur. Wo geht jetzt das Wachstum hin? 2. Petrus 1, Vers 5-7, da steht, Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Und das ist eine meiner Lieblingsstellen in der Bibel, eine, die ich schon früh, die in allen meinen Bibeln, und ich habe diverse, aber das ist ein Problem für einen anderen Tag, sind diese Verse markiert, weil sie für mich so einen schönen und klaren Weg zum Wachstum bieten. Weil ich glaube, oftmals sind wir vielleicht überwältigt von dem, was in der Bibel steht. Es gibt so viele Baustellen, die ich angehen könnte. Und Saskia, was ist, wenn ich noch gar nicht weiß, was meine echte, spezielle, spezifische Berufung, die auf meinem Leben liegt, ist? Auch eine Frage, die mir oft gestellt wird. Und zu dir sage ich, beginne mit 2. Petrus 1. Weil hier ist, was Petrus sagt. Das Fundament ist der Glaube. Und zum Glauben kommt jetzt die Charakterfestigkeit hinzu. Das alles baut aufeinander auf. Und ich habe euch mal was mitgebracht. Das ist von meinen Patenkindern ausgeliehen. Und mir wurde gesagt vom älteren Bruder, der sehr besorgt war, dass ich jetzt das Spielzeug von seinem jüngeren Bruder mitnehme, wurde mir gesagt von der Mama, ich darf damit predigen. Und danach muss ich dann mit dem kleinen Bruder den Turm bauen. Okay? Also, wir dürfen dankbar sein, dass ich mir das ausleihen durfte. Aber ich möchte euch eine Kleinigkeit demonstrieren. Ich glaube, diese Liste, die wir da lesen in 2. Petrus, das sind Dinge, die aufeinander aufbauen. Charakterfestigkeit bedeutet, Gott ist nicht in erster Linie an dem interessiert, was du tust, sondern wer du bist. Okay? Wer du bist und wer du wirst, ist für Gott viel, viel wichtiger als das, was du tust. Das, was du tust, ist nicht unwichtig, aber in erster Linie geht es darum, wer bist du? Charakterfestigkeit. Deine Berufung, egal wohin dein Lebensweg dich führen wird, deine Berufung, deine allererste Berufung ist es, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und zwar im Charakter. Okay? Das ist deine Berufung. Gott ist zuerst daran interessiert, wer du bist und erst danach daran, was du tust. Auf der Charakterfestigkeit, wenn du weißt, wer du bist, und das sagt dir ganz viel darüber auch, wer Gott ist, baut geistliche Erkenntnis auf. Wenn ich mehr darüber lerne, was Gott über mich sagt und über sich selbst sagt und sich mein Charakter festigt, dann bin ich bereit für geistliche Erkenntnis, dann bin ich bereit für Verantwortung, dann bin ich bereit für neues Wissen und neue Dimensionen des Glaubens und die tiefere geistliche Erkenntnis von dem, wie diese Welt funktioniert und von dem, was unser Auftrag ist und von dem, was Gott über dich sagt, führt dazu, dass ich Selbstbeherrschung bekomme. Übrigens, die einzige Herrschaft oder die einzige Kontrolle, die uns zugesprochen wird, ist die Kontrolle über uns selbst. Okay? Nicht über andere Menschen, sondern über uns selbst. Weil wenn ich tiefere geistliche Erkenntnis habe über das, was in dieser Welt passiert, dass es nicht nur um die physische Welt geht, sondern auch um den geistlichen Kampf, der stattfindet, dann wird in mir eine neue Selbstbeherrschung wachsen, mit der ich lernen kann, der Sünde zu widerstehen und den Fallen und Tricks des Feindes zu widerstehen. Und auf diese Selbstbeherrschung baut sich dann Standhaftigkeit auf, weil ich lerne, was es bedeutet, in dieser Welt unterwegs zu sein, und weil ich lerne, was es bedeutet, diesen Kampf zu kämpfen und diesen Lauf zu laufen, und ich entwickle Standhaftigkeit inmitten von Schwierigkeiten, wo es egal ist, wie meine Umstände aussehen, weil ich weiß nicht nur, wer ich bin, sondern auch, wer Gott ist, und ich weiß mit dem ganzen Gewicht meines Vertrauens, dass egal welcher Sturm kommt, Jesus und ich können das gemeinsam meistern. Und diese Dinge bauen aufeinander auf. Und dann kommt zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott hinzu. Und ich glaube, vielleicht würdest du denken, sollte diese Ehrfurcht vor Gott an einer viel früheren Stelle kommen, aber ich glaube, und aus meinem eigenen Leben weiß ich, dass eine tiefere Ehrfurcht kommt. Das ist ein Prozess. Je mehr ich über Gott weiß, desto mehr Ehrfurcht habe ich vor ihm. Je mehr Erkenntnis ich habe darüber, wer er ist und was er getan hat. Leute, ich kann keinem Aufruf, keiner Proklamation des Evangeliums von irgendjemandem zuhören, ohne dass mein Herz aufgeht, ohne dass meine Augen anfangen zu tränen, ohne dass mein ganzes Sein sich danach ausstreckt und sagt, Jesus, ich habe wieder eine neue Erkenntnis darüber, was du eigentlich getan hast und wie wertvoll das ist und was für eine Auswirkung das auf mein Leben hat und wo ich wäre, wenn ich dich nicht hätte. Es ist eine immer tiefere und größere Ehrfurcht vor Gott. Und aus der Ehrfurcht vor Gott, aus dem Wissen, wer Gott ist und was er getan hat, kommt dann das, was das Ziel und der Höhepunkt unseres Wachstums ist, nämlich Liebe. Und zwar nicht nur Liebe zu den Glaubensgeschwistern, sondern Liebe zu allen Menschen. Und das heißt, egal an welcher Stelle dieses Turms oder dieses Wachstums du dich befindest, das ist okay. Das ist vollkommen in Ordnung. Vielleicht bist du an einer Stelle und sagst, hey, ich muss erstmal lernen, dieses Fundament zu bauen. Ich muss erstmal lernen, was mein Glaube wirklich bedeutet. Oder vielleicht bist du irgendwo hier und du sagst, hey, ich muss jetzt lernen, Selbstbeherrschung im Angesicht von Versuchung zu entwickeln. Hey, das ist in Ordnung, da gibt es keine Verurteilung, aber meine Ermutigung ist, such deinen nächsten Schritt. Das ist etwas, wo Gott mit uns zusammenarbeiten möchte. Er hat dir alles gegeben, was du brauchst. Und jetzt ist es deine Aufgabe, gemeinsam mit ihm den nächsten Schritt zu gehen. Und zum Ende möchte ich euch gerne noch den letzten Abschnitt aus dieser Passage vorlesen. Und das ist das Ziel unseres Glaubens. Wo führt dieses Wachstum hin? Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist, 2. Petrus 1 ab Vers 8, und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt bleiben und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, wird euch weit offenstehen. Das ist mein Wunsch und mein Gebet für jeden Einzelnen von euch. Egal, ob du hier bist, egal, ob du online mit dabei bist oder im Gospelhaus Aachen. Richtig cool, dass ihr heute auch mit dabei seid bei der Predigt. Egal, wo du gerade bist, egal an welcher Stelle von diesem Wachstumsprozess du dich gerade befindest. Mein Gebet für dich ist, dass dein Leben widerspiegelt, was Jesus für dich getan hat. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, Saskia, ich habe noch nicht mal dieses Fundament. Bei mir scheitert es schon am Glauben. Dann kann ich dir sagen, du bist genau am richtigen Ort. Weil die Tatsache ist folgende, diese Welt ist eine zerbrochene Welt. Wir brauchen nur außerhalb dieser Türen schauen und wir werden sehen, dass diese Welt kein Idealzustand ist. Der Grund dafür ist, dass sie war es ursprünglich einmal. Gott hat eine Welt erschaffen, die ein idealer Wohnort ist für die Menschen, weil er ein Gegenüber geschaffen hat, Personen, zu denen er eine Beziehung haben wollte, mit denen er Gemeinschaft haben wollte. Das ist sein tiefster Wunsch. Aber diese Menschen, Adam und Eva, haben eine Entscheidung getroffen gegen Gott, gegen das, was er ihnen geboten hat. Und weil Gott nicht nur ein liebender und gemeinschaftssuchender Gott ist, sondern weil er auch heilig und gerecht ist, musste es eine Konsequenz für ihren Verstoß geben. Und diese Konsequenz ist, dass sie von Gott getrennt wurden. Und nicht nur sie, sondern alle ihre Nachkommen. Und das ist die Welt, in der wir leben. Eine Welt, die von Gott getrennt ist. Aber Gott gibt sich mit solchen Dingen nicht zufrieden. Er sagt, ich werde einen Weg schaffen. Ich werde selber der Weg sein. Das ist das Evangelium. Dass Jesus, der selbst Gott ist, der Gottes Sohn ist, gesagt hat, ich werde nicht von außen zuschauen, sondern ich werde in diese Welt hineinkommen. Und ich werde den Weg frei machen. Durch sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung hat Jesus den Weg wieder frei gemacht, damit wir zurückkehren können in diese Gemeinschaft mit Gott. Und hier sitzen viele Leute in diesem Raum, die in diesem Moment erinnert werden, an den Moment, wo sie sich selber entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Und was für einen Unterschied es macht, ob ich von Gott getrennt lebe oder mit ihm in Gemeinschaft lebe. Und Jesus spricht eine Einladung aus an jeden Einzelnen und er sagt, ich lade dich ein, mir nachzufolgen. Alles, was ich dafür von dir brauche, ist dein Leben. Und ich werde dir ein neues, ewiges Leben geben. Jesus hat schon alles getan. Wir haben es aus 2. Petrus 1 gehört. Er hat schon alles getan, er hat schon alles gegeben. Das Einzige, was er von uns braucht, ist Glaube. Und warum stehen wir nicht für einen Moment gemeinsam auf, wenn du kannst? Und schließ deine Augen, egal wo du gerade bist, von ganz links nach ganz rechts, von vorne nach hinten. Ein Moment für dich, in dem ich dir diese Frage stellen möchte, die Jesus stellt und die er immer wieder und jederzeit ausspricht. Und diese Frage ist, willst du ihm nachfolgen? Es ist ein radikaler Weg. Es ist ein lebensverändernder Weg. Aber es ist ein Weg, der eine Hoffnung hat, die über alles, was diese Welt zu bieten hat, hinausgeht. Weil Jesus sagt, wenn du mir nachfolgst, wenn du mir dein Leben gibst, dann gebe ich dir im Gegenzug das ewige Leben, was nur ich dir geben kann. Dann gebe ich dir im Gegenzug eine Hoffnung und eine Bestimmung und eine Zuversicht, die nur ich dir geben kann und die niemand dir wegnehmen kann. Was es dazu braucht, ist Glaube. Nicht nur die Kenntnis, nicht nur die Zustimmung, sondern das Vertrauen, dass das, was ich dir hier von Jesus gesagt habe, dass es die Wahrheit ist und dass es tragfähig ist. Und deshalb möchte ich heute Morgen fragen, egal ob du online dabei bist oder hier vor Ort, möchte ich dich fragen, willst du heute Morgen diesen Schritt gehen und sagen, nicht nur weiß ich, dass Jesus mein Herr ist und er von den Toten auferstanden ist, sondern ich bekenne es auch und ich setze mein Vertrauen darauf. Und während alle die Augen zu haben, wenn du das heute Morgen bist, warum hebst du nicht kurz deine Hand, sodass ich es sehen kann, danke, ich sehe die Hand und dass ich für dich beten kann. Come on, das ist so gut. Auch wenn du vielleicht heute Morgen hier bist und du sagst, hey, ehrlich gesagt, ich habe das Wissen und ich habe dem auch zugestimmt, aber ich habe noch nie mein ganzes Vertrauen wirklich und echt auf Jesus gesetzt. Und wenn du das heute Morgen bist, dann möchte ich auch dich ermutigen, dass du diesen Moment nutzt, um es wirklich ganz festzumachen und zu sagen, Jesus, nicht mehr lauwarm, sondern ich will dir in meinem ganzen Leben nachfolgen. Und hier ist, was wir machen werden. Ich werde ein Gebet vorsprechen und wir alle gemeinsam, alle, die sich schon für Jesus entschieden haben, werden es nachsprechen. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich will diese Entscheidung treffen, heute Morgen will ich es festmachen, dann bete aus ganzem Herzen, von ganzem Herzen mit. Himmlischer Vater, danke, dass du uns Jesus gegeben hast. Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Ich vertraue auf dein Wort. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich bekenne, dass ab heute du mein Herr sein sollst und ich dir nachfolgen werde. In Jesu Namen. Amen. Amen.